Brexit on Toast, der Podcast. Herzlich willkommen zu Brexit on Toast, wie immer mit
Benita Goodman,
Tobias Wanjek
und Florian Schwarz. Wir haben einen ganzen Strauß an Themen heute nicht vorbereitet, aber zumindest als Überschriften würde ich
wie immer
in die Runde reinschmeißen. Grundsätzlich erwähnenswert, der Big Ben schlägt wieder. Wir wollen über das Finanzchaos ein bisschen sprechen in England. Der König ist mit Eiern beworfen worden, habe ich vernommen. Und Dominic Raab, der Vize- und Justizminister, ist als Verbrennungsanlage bezeichnet worden. Das sind alles so aufgeschnappte Dinge, die ich in den letzten 8 Minuten in der Vorbereitung aus diesem Internet gezogen habe.
Aber so lange grundsätzlich hast du dich ja noch nie vorbereitet.
Nee. Ist die Sensation eigentlich, Benita, dass Rishi Sunak noch im Amt ist?
Ja, es ist wirklich toll, dass der noch im Amt ist. Ich weiß gar nicht, ich habe schon wieder verdrängt, seit wann er eigentlich im Amt ist, aber ich glaube, es ist so Mitte Oktober ungefähr.
Ja, circa. Also in der letzten Ausgabe war Liz Truss noch.
Wir haben ja das letzte Mal
also
gesprochen.
Genau, also bei uns, wer uns kennt, weiß ja, dass wir also nicht mit Fakten hantieren, sondern mit groben Schätzungen, aber es kommt schon hin.
Mit Gefühl auf jeden Fall.
Ja, in die Richtung muss dieser Podcast gehen.
Ich glaube auch, ja.
Also als wir gesprochen haben, war Liz Truss noch im Amt und wir haben hier schon expertenmäßig gesagt, es wird sie nicht mehr lange bleiben und am nächsten Tag ist sie zurückgetreten. Sie tatsächlich,
und dann wollten wir eigentlich noch eine Folge gleich hinterher schieben, aber das war dann irgendwie auch zu, wir das sind ja eigentlich auch kein tagesaktueller Podcast.
Wir sind einfach nicht dazu gekommen,
leider. Und inzwischen hat sich aber so viel wieder aufgestaut.
Ich mag diesen Begriff des Groben. Wie heißt das gerade? Nicht grob schlechtrig, sondern
grobe Schätzung.
Ja, grobe Schätzung. Ja, ja. Weil das ist für mich auch so eher der Leibbrot, wo man mal so einen Kanten runterschneidet, um diesen Podcast nochmal einzuordnen, anstatt dass wir hier das feinste Carpaccio machen.
Natürlich. Also dafür haben wir auch gar nicht das Besteck.
Muss auch nicht das Budget.
Wir versuchen ja ein Brot mit dem Tischtennisschläger zu schneiden und das ist natürlich wird nicht ganz so exakt.
Ja, wir wollen nur einordnen und, genau, wir wollen beleuchten.
Genau. Und so ein bisschen das Big Picture. Ja. Da braucht man nicht so den kleinen Pinsel.
Schöne Überleitung, Big Ben. Benita, macht es irgendwas mit dir, dass der wieder schlägt?
Das macht mich unheimlich glücklich.
Aber wie lange hat er denn nicht geschlagen?
Also ganz schön lang, also mindestens ein Jahr, wenn nicht länger. Mhm. Weil das war ja eine große, also ich glaube schon länger, weil auch Boris Johnson doch in seiner Zeit immer noch sagte, wenn dann der tolle Brexit-Deal durch ist, dann wird Big Ben extra irgendwie ganz lange nochmal bimmeln. Dabei ging es gar nicht, weil er ausgeschaltet, also Big Ben irgendwie ausgeschaltet war. Da gab es eine Riesendiskussion, wochenlang klappt es, dass dieses bimmelt oder nicht. Aber ich habe das jetzt leider schon verdrängt, wie es genau ausging, weil es doch eher ein Nebenschauplatz.
Aber ist jetzt die Frage, ob der jetzt auch an der Atomuhr in Braunschweig hängt? Weil früher war ja der Big Ben, eigentlich die Uhr im Big Ben galt lange Zeit als genaueste Uhr der Welt, bis dann halt in Braunschweig die Atomuhr angeschaltet wurde.
Vielleicht vor dem Brexit, aber jetzt ist es sicher ganz unabhängig und ganz die große britische Zeit, die sich überhaupt nicht an Braunschweig auf Places orientiert. Wenn dann an Greenwich, also wo ja der Nullmeridian ist und die Uhrzeit verwaltet wird.
Stimmt. Also auch da sind sie eigenständig und autark in dem Bereich. Ja, eigenen nullten Meridian.
Ja, das ist ihr eigener, das ist halt der.
Das ist er
halt. Den haben sie wahrscheinlich angelegt, als sie dieses Empire hatten, haben sie gesagt, so hier, der hier läuft, das ist natürlich der Nullmeridian. Und alle anderen sind die.
Toll. Und von dort geht's aus.
Die minderen in die Welt. Meridiane, ja.
Genau.
Stark. Ja. Also gut, Rishi Sunak ist Premierminister. Wie macht er sich denn nach deinen Einschätzungen in den ersten 4 Wochen?
Ja, also ich würde sagen, er ist ja wirklich Premierminister sozusagen aus Versehen geworden. Er war ja eigentlich abgelehnt von den Tories. Und nachdem Liz Truss und ihr quasi Quarteng so spektakulär implodierten, ist er ja sozusagen nur so dann dran gekommen. Und seine hauptsächliche Qualifikation ist, glaube ich, dass man das Gefühl hat oder die Leute auch hoffen, dass er rechnen kann. Er ist ja Banker und außerdem ist er ja steinreich, beziehungsweise seine Frau vor allem. Und dass er einfach ein bisschen zuverlässiger ist und nicht so jemand, der einfach wie so ein Space Cadet irgendwelche Sachen aus der Luft greift. Und da sind schon alle ganz froh. Also nur, dass das schon mal besser ist als bei Liz Truss. Und man könnte ja auch sagen, na ja, gut, jetzt ist halt Liz Truss zurückgetreten. Das war eine kurze Regierung. Es ist ja wurscht, was hat das eigentlich mit dem Brexit zu tun? Aber, liebe Zuhörer, das hat natürlich ganz viel mit dem Brexit zu tun, weil Liz Truss, die ursprünglich eine Remainerin war und dann eben konvertiert ist, war eine dann eine besonders glühend brennende Brexit-Befürworterin.
Das wäre bei und Konvertiten ihr, ja auch oft so. Ja.
Ist oft so, ja, genau. Ja. Und der gute Quasi, der eben schon wohl immer ein ganz libertärer Typ war, die haben dann eben dieses katastrophale Budget zusammen ausgeheckt, was sie gelauncht haben und was den Zusammenbruch der britischen Wirtschaft fast verursacht hätte, in kürzester, also an einem Nachmittag so ungefähr. Und die Frage ist, wieso eigentlich, warum konnten die nicht jetzt mal einfach was Neues probieren, ja, in so einem Land wie Großbritannien, was ja doch eigentlich ein stabiles und altehrwürdiges Land ist, warum kann man da nicht mal neue, radikale Dinge probieren im Staatsetat. Da gab es einige, die sagten, naja, das kommt auch daher, weil in der ganzen Brexit-Diskussion war ja auch schon immer ganz am Anfang, wir haben einfach die Nase voll von Experten. Also wir brauchen gar keine Experten mehr. Dieses dumme Zeug, was die Experten immer sagen, das Volk muss mal entscheiden und wir wissen einfach, das Volk weiß schon und der gesunde Menschenverstand, das fing damit so an, das hat sich ja dann auch überall auf der Welt in der Corona-Zeit dann nochmal durchaus bestätigt, dass viele Leute das Gefühl haben, wer braucht denn eigentlich Experten? Ja, wir wissen, sind ja alle selber unheimliche Experten.
Die verderben einem ja nur den Spaß.
Die verderben einem Spaß und sind überhaupt wahnsinnig anstrengend. Und dadurch auch dieses ganze expertenfreie und wirklichkeitsverneinende, diese Atmosphäre, die natürlich unter Boris Johnson dann nochmal extrem geschürt wurde, weil der Mann ja eben immer nur lügt, also oder sagt, was halt gerade schön klingt oder was ihm gerade einfällt, hat dann sozusagen seinen Hochpunkt gefunden in diesem Budget von Liz und Quasi, wo der Markt, die Märkte dann das Gefühl auch hatten, da ist nichts dahinter, da ist überhaupt keinerlei nichts dahinter, was irgendwie Substanz hat, sondern es ist einfach reines Wunschdenken. Also das ist eine Meinung, die es gibt.
War das so wäre das so ein Desaster geworden, wie du sagst, in einem Nachmittag praktisch die gesamte Wirtschaft eines Landes zum Fall verklagt?
Die Bank of England musste 65 Milliarden Pfund bereitstellen, um eigene Staatsanleihen anzukaufen, wenn ich das jetzt richtig sage, weil riesige Pensionsfonds eben drohten, pleite zu gehen, die da investiert sind und weil eben das Vertrauen im Markt plötzlich in den Staat Großbritannien einfach weg war.
Erodiert ist und dann geht es ja ganz schnell und nachdem ja alle inzwischen natürlich alles, ganze Handel und sowas ja digital und ja teilweise oder großenteils ja auch quasi selbstständig automatisch oder automatisiert funktioniert, ist es halt umso gefährlicher, weil wenn es da eine Tendenz gibt oder eine Entwicklung, dann wird die verstärkt.
Und das Pfund fiel ins quasi unermessliche Tiefe, also noch nie so tief gegen den Dollar gestanden wie da. Also es war unheimlich, unheimlich kritisch und dann ein paar Tage später hat Liz Truss gesagt, okay, wir nehmen diese Spitzensteuer von 45% auf 40 Karten, das nehmen wir zurück, um zu versuchen, da die Märkte zu stabilisieren. Es hat aber alles überhaupt nichts funktioniert. Und letztendlich, und dann hat sie den quasi noch rausgeschmissen. Das ist auch besonders bezaubernd, weil gesagt, ich habe ja mit dem Budget gar nichts zu tun, das hat der quasi ganz allein gemacht. Und dann hat sie den rausgeschmissen, aber am nächsten Tag musste sie selber gehen.
Und Jeremy Hunt soll das Ganze jetzt als Finanzminister ins Lot bringen. Gelingt es denn, weil wir hatten im Vorgespräch gesagt, dass du sagst, ja, vielleicht Spaß ist halber, aber selbst der Toast ist gefährdet bei einigen Haushalten, leisten zu können, geschweige denn die Energiekosten fürs Toasten.
Ja, das ist allerdings wirklich eine bittere Wahrheit. Jeremy Hunt ist ja noch von Liz Truss ernannt worden und Jeremy Hunt ist so eine komische Figur, der war eben schon unter Cameron Minister und er war, glaube ich, Gesundheitsminister lange Zeit und da ist er nicht besonders gut beleumundet, wobei das in England immer ein schwieriger Posten ist. Und der war an sich ein Remainer sobald er als Schatzkanzler ernannt wurde, war also Riesengeschrei bei unserem Freund, wir erinnern uns, Nigel Farage, von dem man lange wenig gehört hat, angenehmerweise. Als Jeremy Hunt als Schatzkanzler eingesetzt wurde, kam Herr Farage plötzlich auf Twitter aus seinen Löchern hervor und schrie rum und das sei ein Remainer-Coup und jetzt die Remainer würden das Willen des Volkes untergraben, indem sie eben Jeremy Hunt da hinsetzen. Und Jeremy Hunt ist aber jetzt kein, also in seinen früheren Zeiten hat er auch die EU mit der Sowjetunion verglichen und so weiter und natürlich als deutsches Projekt, um die endlich die Hegemonie zu erreichen. Das ist jetzt kein Riesen-Europa-Freund, also oder jemand, der auch so redet, wie die Leute es hören wollen. Aber im Vergleich zu natürlich quasi Quarteng und so ist er erstens sehr erfahren und zweitens hat man auch das Gefühl, ich meine, dass der eben nicht völlig in irgendeiner Fantasiesuppe rumschwimmt. Ja? Und dann kam Rishi Sunak, dann hat man wieder sich gefragt, wird jetzt Jeremy Hunt der kürzest jemals Schatzkanzler sein oder nicht? Aber er ist ja geblieben.
War da die Gefahr wohl gesehen, dass er vielleicht...
Naja, Rishi Sunak kann ja alle Leute wieder neu auswechseln und er hat... Und ich meine, es gibt ja nicht mehr viele Leute, aus denen man auswählen kann. Die sind alle so miserabel und natürlich auch verbraucht. Er hat wieder zum Beispiel als Innenministerin diese Suella Braverman, die wirklich, also die AfD als linkes...
Linke Partei mit Frankreich geschlossen hat über die Einwanderer,
oder? Das ist wiederum ein bisschen was anderes, aber das Geld, was die jetzt in Frankreich mal zahlen, damit sie versuchen, ein paar Bootleute abzuhalten... Aber diese Rishi Sunak ist sozusagen einfach da, um mal ein bisschen Stabilität in das Ganze zu bringen. Liz Truss war 45 Tage Premierminister, also so kürzer war noch keiner. Einer war fast so kurz, aber der ist gestorben. Habe ich jetzt vergessen, welcher es war. Und sie hat wirklich ein wahnsinniges Chaos hinterlassen in kürzester Zeit. Ich meine, ich frage mich jetzt immer, was die so morgens macht, wenn sie aufsteht, weil sie war ja anscheinend erfüllt von einer Mission. Und ich meine, so absolut zu scheitern, so krachend.
Es ist schon eigentlich erstaunlich, und weil sie ja auch, sie ist ja eigentlich ein Politprofi. Also es ist ja nicht so, dass sie da jetzt
Quereinsteigerin ist. Nee, aber sie hatte auch lange ja viele Posten, aber schon immer. Also es hieß immer, sie ist total, völlig überfordert mit jedem ihrer Posten. Warum die sich so lange gehalten hat und immer, das ist ja auch schon ein Zeichen, dass da einfach vorne und hinten was nicht stimmt. Ja.
Wie hat sie es dann eigentlich geschafft, die Tories zu überzeugen, sie zunächst mal dem Rishi
Ja, weil sie halt weiß ist.
Okay,
es waren ja nur ungefähr 80.000, also alte weiße Männer, muss man jetzt mal wirklich sagen, reiche alte weiße Männer. Und andererseits, als Sunak dann ernannt wurde, fantastisch. Ja, es ist eigentlich gar kein Thema, ob der jetzt indischstämmig oder afrikanisch oder sonst was ist, sondern er ist einfach ein Politiker. Und da sind ja die Tories viel breiter aufgestellt als zum Beispiel die Labour-Partei, was das betrifft. Die haben viel mehr eine British People of Color, die da dabei sind und ganz vorne mitmischen. Das ist, das finde ich schon irgendwie doll und das spricht für das Land.
Von Rishi Sunak jetzt gerade in Bali, der Gipfel, wo er gesagt hat, UK's reputation took a bit of a knock. Also er sieht schon auch, dass eben das angeschlagen ist und tritt wahrscheinlich so auf und nicht so bold, oder? Wie hast du den Eindruck, wenn er jetzt so auf dem internationalen Parkett unterwegs ist?
Ja, es ist auch interessant, weißt du, ich meine, zu Hause brennt die Hütte so wahnsinnig und der hat sich noch nie als Außenminister, also vorher war er Schatzkanzler unter Johnson und Außenpolitiker oder jemand, der sich überhaupt damit beschäftigt, ist er noch nie in Erscheinung getreten. Das heißt, er muss sich sehr verlassen auf das Auswärtige Amt, was eben auch ächzt und stöhnt unter sagenhaften Ministern, die in letzter Zeit hatten. Und das Erste, was international ja anstand, war dieses COP27, dieser Umweltgipfel, wo er sagte, da fährt er auf keinen Fall hin, das macht er nicht, das interessiert ihn nicht so, das ist jetzt nicht wichtig. Und das war nicht so gut eigentlich. Also da merkt man, er hört nicht, was die Leute, das ist so ein Thema, die Umwelt ist so ein Thema und selbst wenn er recht hat, das ist nur ein Talking-Shop und da wird nur irgendwie rumdiskutiert und das bringt doch gar nichts. Das ist trotzdem wichtig aus der Symbolik heraus. Und da, nachdem er sagte, er fährt nicht, hat dann Buckingham Palace unter King Charles, der ja ein großer Umweltfreund ist, hat dann ein Statement veröffentlicht, also der König lädt ein, anlässlich des COP27 zu einem Abendessen oder einer Gala mit allen wichtigen Umweltmenschen aus Großbritannien.
Genau, das habe ich gerade auch, ja.
Ja, und das wurde deutlich als sozusagen
war ein Affront
die ultimate Takedown sozusagen.
Der, Das fußte aber noch auf eine Entscheidung von Liz Truss, so habe ich es verstanden, dass sie dem Charles wohl in ihrer ganz kurzen Amtszeit als irre Fauxpas verboten hat, zum COP 27 zu fahren. Und daraufhin hat er einberaumt diesen Empfang im Buckingham Palace, wo dann halt ein anderer Premier kam. Ja. Aber es war eine Riesenklatsche und Ohrfeige für die Regierung.
Ja, auf jeden Fall. Liz Truss hat ja eben genau zu Charles gesagt, er darf nirgendwo hinfahren und das ist nicht so, ist auch nicht so gut angekommen, wahrscheinlich weder im Palast noch bei vielen Engländern auch. Obwohl Charles ja umstritten ist und auch ja, wie du vorher sagtest,
mit Eiern. Was war denn da? Das ist ja ist jetzt nur Helmut Kohl widerfahren. Yes. Nee, der war, dem war es auch ein Ei, bei Helmut Kohl.
Das war unter anderem auch ein Ei, ja.
Der Eierwurf von Bad Godesberg.
Oder
aber jetzt eben, wurde er denn besudelt?
Den Eier-Incident, muss ich jetzt sagen, bin ich jetzt keine extreme Expertin. Ich habe es nur so am Rande mitgekriegt und fand es natürlich ungeheuerlich, weil also die Queen wäre niemals mit Eiern beworfen oder mit irgendwas anderem beworfen worden. Du siehst, oder man sieht, er ist eine etwas mehr divisive Figure als seine Mutter. Und neulich oder gestern oder vorgestern war in der Times ein Artikel, Prince Charles sei eben so ein bisschen Sonderling, das sei also seiner deutschen Heritage zu verdanken. Also er ist ja auch ein großer Freund der Homöopathie, Prince Charles. Und es gibt sogar ein NHS-Hospital, was nur homöopathisch arbeitet. Und da ist er natürlich der Patron davon. Sehr umstritten, auch in England, weil das ja noch mehr mit Steuergeldern und so weiter. Und dass er eben so ein Homöopathenfreund ist und auch noch so ein Öko-Heini, das wird also jetzt seiner deutschen Heritage sozusagen angerechnet, weil die Deutschen ja eben bekannt dafür sind, dass sie so ein bisschen gespinnert sind in dem Bereich anscheinend. Ja,
mit der Umwelt total übertreiben.
Wir übertreiben so wahnsinnig mit der Umwelt. Ja, klar.
Gut, aber das heißt, da ist er tatsächlich, also mit diesem Eierwurf, das wäre sonst bei der Queen tatsächlich undenkbar gewesen.
Ich glaube, es gab es nicht. Ich habe das überhaupt keinerlei Incident in Erinnerung, wo die Queen mit irgendwas beworfen worden wäre.
Ich habe nur dann gehört, dass der Eierwerfer jetzt eben ein Eiverbot auferlegt bekommen hat.
Er darf keine Eier mehr kaufen.
Er darf nicht mehr mit Eiern in Berührung.
Also auch nicht kaufen für sich so zum Spiegelei.
Nee, er darf
er darf keine Eier mit sich führen. Und wie kriegt er jetzt das Ei vom Supermarkt? Also er kann natürlich bei Gorillas wahrscheinlich ein Ei bestellen.
Das ist seine Strafauflage.
Das ist eine Strafe. Eine, der, ich weiß, hat noch irgendwie eine, aber er darf sich, glaube ich, nicht, also nicht weiter oder nicht näher als Wurfweite dem
mit
König
einem Ei.
Nähern.
Ja,
Eierlikör.
Und ein Ei darf er auch nicht dabei haben. Er kann natürlich auch ein kleines Eierlikörfläschchen schmeißen.
Deswegen siehst du mal, da hier bei uns wird einfach ganz normal eben.
Wird die Beugehaft hier
eingeführt? Ja, der Beugehaft 30 Tage genommen. Und jedes Mal, wenn er in den Supermarkt geht, wird er für 30 Tage in Beugehaft genommen, weil es könnte ja sein, dass er sich ein Ei kauft.
Ja, das könnte sein.
Und das gibt es aber in UK eben
ja,
so
ja, das,
in der Form.
Also zumindest nicht, wenn man den König mit Eiern bewirft, wenn man sich festklebt an irgendwelchen Autobahnbrücken, dann gibt es es schon.
Dann gibt es es schon.
Ja. Aber dann gibt es eben ja die berühmte Haftstrafe.
Sehr schön, ja.
Aber wir schweifen schon wieder nach Bayern ab.
Ja, war
ja auch mal ein Königreich.
Wo es ja auch gewisse Parallelen gibt. Wobei die Bayern kann man eher so ein bisschen mit den Schotten auch.
Ja, würde ich auch sagen. Eher schottisch. Ja, also jedenfalls war das für Rishi Sunak, nachdem er sagte, fährt nicht zu COP27 und dann hat der Buckingham Palace dieses Statement oder diese Einladung, das wurde so durchaus sozusagen als Affront und auch als sozusagen, also hört mal, ich hier als König, ich bin da durchaus dafür, aber ich darf ja nicht fahren. Und dann ist Sunak doch gefahren. Und jetzt ist er ja da auf dem G20. Mhm. Und ich glaube, dass er so ein bisschen schon sich so ein bisschen dezent versucht zu benehmen. Das Letzte, was er davor gemacht hat, außenpolitisch, er hat sich mit Emmanuel Macron in einer riesigen Bromance, wie sie schon wieder schreiben in der Presse, sich versöhnt quasi, weil Liz Truss sagte ja, also ob jetzt Frankreich Friend or foe, ist es ein Freund oder ein Feind, hat sie noch gesagt, ja, also das muss man erst noch sehen, also sozusagen, als wäre es nicht so ganz klar, ist Frankreich ein freundliches oder ein feindliches Land? Ich meine, okay, da brauchen wir jetzt nicht weiter drüber zu reden.
Zarte Wasserstraße getrennt.
Und die Franzosen sind ja auch, die sagen, glaube ich, besonders hart, naja, ihr habt diesen hirnverbrannten Brexit euch selber eingebrockt und beschissen verhandelt und jetzt lebt halt mit den Konsequenzen. Ja. Zum Beispiel eine der Konsequenzen ist auch die vermehrte, sozusagen das vermehrte Flüchtlingseinkommen mit diesen Booten, weil vorher, während die EU noch war, haben die Franzosen sehr viel dieser Arbeit, sozusagen der Grenzarbeit auf der französischen Seite gemacht und der Sicherung der Strände und so weiter. Und das ist eben weggefallen, weil das war nicht mehr vereinbart und das haben sie auch sich dann nicht mehr drum gekümmert. Wobei ja gerade das natürlich ein Futter ist für die, also Populisten. Ich meine, je mehr arme Menschen da ankommen in ihren Schlauchbooten und auch wieder Nigel Farage, der steht quasi täglich am Strand und brüllt rum, hier sind wieder irgendwie zwei Boote angekommen und das ist also das Letzte und das ist fürchterlich und das Land wird überschwemmt und es sind auch viele, also dieses Jahr sind schon 40.000 angekommen, aber
wie werden die dann verteilt? Oder wie,
ja, die werden eben gar nicht verteilt. Die sind alle irgendwie viel zu eng eingepfercht in irgendwelchen Unterkünften, die nicht für so viele Leute ausgelegt sind. Die ganze, also Processing, das sind ja oft, die machen immer Asylanträge. Es sind anscheinend relativ viele Albanier dabei, die gar keinen Grund für Asyl haben, aber gerne nach Großbritannien möchten aus anderen Gründen. Und das ist alles, wird natürlich populistisch ausgeschlachtet, aber was dabei gerne vergessen wird, ist, dass eben die Tories, also unter Johnson und die Priti Patel, die vorherige Innenministerin, die auch extrem rechtslastig ist und jetzt die neue ist noch schlimmer, die haben eben alle legalen Routen, um Asyl zu beantragen, sind eigentlich geschlossen. Es gibt eigentlich gar keine mehr und dir bleibt fast nichts anderes übrig, wenn du unbedingt nach Großbritannien willst, als dich in ein Schlauchboot zu setzen und am Strand irgendwie angeschwemmt zu werden. Und das ist natürlich ein Problem und das ist aber auch eine Folge zum Teil des Brexit. Und jetzt hat eben Rishi Sunak sich mit Emmanuel Macron, die sind ja auch beide Ex-Goldmänner und immer im feinsten Zwirn gekleidet.
Ja. Was sind Ex-Goldmänner?
Bei Goldman Sachs.
Ach, Goldies, okay. Ja, klar.
Haben sie sich, also wurden sie also fotografiert, wie sie sich fast in den Armen liegen vor Begeisterung. Und jetzt hat Großbritannien irgendwie 96 Millionen Pfund den Franzosen gegeben oder versprochen, wenn sie mal ein bisschen mehr aufpassen auf diese Boote, die da ablenken. Ob das klappt oder nicht, also das weiß ich nicht. Aber letztendlich müssen sie eben jetzt wieder was zahlen, was sie vorher gar nicht hätten zahlen müssen, weil das alles innerhalb der EU war, um zu versuchen, da irgendwie so ein bisschen eine Bremse reinzukriegen in diese, wie es natürlich in Großbritannien, diese Flut der Immigranten, die da ankommt.
Aber ist es denn, gibt es da jetzt irgendwie eine Idee, wahrscheinlich eher nicht, wie man damit auch weiter in Zukunft umgeht, weil auf der anderen Seite gibt es ja den, wie wir ja auch wissen, den Arbeitskräftemangel, gerade ja auch in Berufen, wofür du jetzt nicht irgendwie ein Masterstudium brauchst. Und da könnte man ja auch das irgendwie in positive Kanäle lenken.
Ja, absolut. Ich meine, das ist ein Riesenproblem und das hat auch schon, glaube ich, sogar Liz Truss irgendwie dann benannt, dass eben der Fachkräftemangel oder dass man viel mehr Arbeitskräfte braucht, um eben, weil die haben ja eben überhaupt kein Wachstum in England, schon lange, ja, also lange Zeit und wir haben alle jetzt ja keinen wahnsinnig tollen Wachstum, aber es ist einfach deutlich, dass der Brexit sich da sehr negativ auswirkt. Und diese ganze Diskussion, also nachdem Liz Truss weg war und Liz und quasi Kwarteng hat sich dann wieder so ein bisschen sowas aufgebrochen, dass das Thema Brexit nicht mehr völlig unter den Teppich gekehrt ist, sondern dass eben einige Kommentatoren dann auch natürlich, die vorher wild pro Brexit waren und immer wahrscheinlich noch sind, zu sagen, wir müssen irgendwie einen Weg finden, wo soll denn das Wachstum herkommen, ja? Wenn deine Bevölkerung an sich auch dort immer älter wird und nicht ja, unbedingt schrumpft von selber, aber sie, es wird nicht wirklich größer, wenn du dich vom größten Markt abgeschnitten hast, komplett und auch eigentlich nichts mehr wirklich herstellst, wo soll es herkommen? Ja? Und auch der Finanzmarkt, der eben so wahnsinnig wichtig ist für Großbritannien ja schon ganz lange, der ist zwar überhaupt nicht zusammengebrochen, aber es sind schon viele abgewandert, zumindest Teile abgewandert in die EU wieder. Und das wo soll es herkommen? Und dann ist eben die Frage, du brauchst mehr Leute. Die Inder, mit denen die Briten ja unbedingt natürlich ein Handelsabkommen abschließen wollen, die sagen ja sehr gerne, aber dafür müsst ihr also so und so viele Inder müssen jedes Jahr Visa kriegen, um bei euch zu leben und so weiter. Und das kann man dann auch nicht den Leuten verkaufen, weil ja gerade die Immigrationsangst, die Angst vom Fremden benutzt wurde, auch um das Brexit-Referendum zu beeinflussen. Ja.
Aber wären das dann nicht vielleicht sogar gut qualifizierte Menschen, die das dann reinkommen und gerade so ein Land wie England, wie ja wir hier auch in fast jedes EU-Land oder glaube ich alle Fachkräfte brauchen?
Ja, aber das ist natürlich, weißt du, can you pick and choose your immigrants? Also weil das wie Australien sozusagen oder so ein point-based System, also du bist da Studierter und so und du kannst das, dann kannst du kommen, aber bist du kein Studierter, musst du draußen bleiben. Das sind so, und das funktioniert eben auch nur bedingt, weil Leute, die sehr gut qualifiziert sind, die können ja theoretisch überall hingehen, also vor allem, wenn sie irgendwie rechnen können oder Computer. Dann nimmt jedes Land die mit Handkuss, ja. Mhm. Und es muss dann nicht unbedingt Großbritannien sein. Leute gehen dann vielleicht lieber nach Kanada oder in die EU, weil dann haben sie ein Schengen-Visa sozusagen. Das ist nicht mehr so gesagt, dass Großbritannien da die erste Wahl ist. Die Sprache ist halt, die Sprache können die meisten, aber das ist nicht unbedingt Großbritannien. Und du brauchst auch andere Leute, du brauchst nicht nur hochqualifizierte.
Eben, also schon es fehlen ja allein 100.000 Lkw-Fahrer. Wo sollen die sonst herkommen? Ja, man hat ja dann versucht, damals, da haben wir ja auch, glaube ich, schon mal vor vielen Monaten drüber gesprochen, man hat ja dann versucht, eben fürs letzte Jahr Weihnachtsgeschäft war es ja, glaube ich, oder? Dass man aus der EU wieder Leute temporär anzuwerben, damit halt die ganzen Geschenke irgendwie durchs Land transportiert werden, um sie dann aber nach 3 Monaten wieder rauszuschmeißen.
Ja, und das hat keiner gemacht.
War natürlich ein hochattraktives Angebot, wo alle sofort hier geschrien haben. Weiß nicht, wie dann die Geschenke transportiert wurden, aber
es gab wahrscheinlich weniige Geschenke. Ne, das hat kaum einer angenommen, da ist völlig, ihr dürft jetzt mal 3 Monate bei uns Geschenke liefern, dann müsst ihr wieder abzischen. Das ist alles in so einer komischen Unwirklichkeit und währenddessen ist ja in England wie überall, aber die Inflation galoppiert so vor sich hin, die Lebenshaltungskosten steigen extrem, die echten Löhne sinken ständig, ja, die Leute werden einfach immer ärmer. Und es ist, man merkt es jetzt, also zumindest was man liest sozusagen, die Leute merken es einfach jetzt und ich meine, wir werden alle ärmer, wir haben alle Inflation, aber es ist einfach nicht so extrem wie dort und es gibt zu wenig Rangierfähigkeit, weil eben du hast die Europa abgeschnitten, die Amerikaner sagen, mit uns gibt's hier gar nichts, bis ihr nicht Nordirland ordentlich gelöst hat und wir wissen ja durch unsere Diskussion, die Lösung für Nordirland gibt es nicht mit einem harten Brexit. Und letztendlich der Single Market und die Zollunion, dem muss eigentlich wieder beigetreten werden. Ich meine, es gibt eigentlich gar keinen anderen Weg. Ich weiß nicht.
Wie tickt da Rishi Sunak? Hat der dazu eine Haltung oder ist er insgeheim liebäugelt er vielleicht auch schon mit so einer?
Das weiß ich nicht. Weißt du, der ist ja jetzt sozusagen eigentlich ist er eigentlich ein Caretaker Prime Minister, ja, weil es ist eben alles auseinandergefallen und schafft er das, den Laden irgendwie einigermaßen am Laufen zu halten, bis die nächste Wahl ist und vor allem, wie wird die Labour-Partei dastehen? Weil an sich müssen die Tories dringend abgewählt werden. Es gab ja auch viele, die gesagt haben, okay, wenn Liz Truss jetzt fällt, dann müssen die eine Wahl ausrufen. Es kann nicht sein, dass es einfach immer wieder so weitergegeben wird in dieser Partei, die Premierministerposten.
Wird aber.
Darf auch, das ist auch rechtens. Mhm. Die Frage ist nur, inwieweit spiegelt es noch sozusagen die demokratischen
den Wählerwillen.
Und trotzdem keine Riots. Und die Engländer gehen jetzt da ja auch in eine kühle Adventszeit hinein mit hohen Heizkosten. Und es scheint aber immer noch so zu sein, dass da das nicht die Stimmung so kippt, dass da die Barrikaden brennen.
Nee, das machen die Engländer ja nicht. Aber wie wir, glaube ich, auch schon besprochen haben, ist das, glaube ich, so eine Art Kollektivscham. Mhm. Man ist so verarscht worden und man hat sich selber auch so reingeritten. Man möchte es einfach nicht. Man möchte es nicht benennen, weil sobald was benannt ist, ist es schlimmer. Und auch, wie das haben wir auch schon öfter gesagt, die Labour-Partei, also ich finde, die zeigen nichts. Mm. Die machen einfach den riesigen Fehler, dass sie immer noch da nichts über Brexit sagen und so tun, als wäre das, wir machen dann einen besseren Brexit, den gibt es halt nicht.
Elephant in the room.
Ein Kommentator sagt schon mal, es ist wieder Kommunismus. Also es ist immer noch nicht ganz fertig. Also der Brexit ist wie Kommunismus. Es ist noch nicht das Ideale, der ideale Zustand erreicht. Wir müssen noch ein bisschen darben und dann wird es ganz toll. Ob das jemals so wird, können wir dann nächstes Mal besprechen.
Das machen wir ja selten, dass wir auf andere Medien hinweisen, weil viele ja auch bei uns reinschauen und reinhören. Aber wir dürfen an der Stelle mal die Financial Times erwähnen, die eine, wie du sagst, ganz sehenswerte Dokumentation gemacht hat, Brexit Impact,
also ja, das in die ist Richtung, so, das ist nur so 7,
kann man mal reingucken,
Minuten
genau, einfach nochmal auf die Einordnung auf YouTube. Und ansonsten geht's jetzt in eine, ich wünsche eigentlich jedem Engländer nach wie vor einen knusprig getoasteten Toast.
Ja,
mit
Marmite.
Mit Marmite. Und was ist dann im Winter, was tut man in der Adventszeit drauf? Spekulatius-Creme?
Nein, man macht immer einen Marmite auf dem Toast, aber im Winter isst man halt so ein Mince-Pie, isst man dann.
Ah, fein.
Aber man kann auch, also Marmite schmeckt auch gut auf ungetoasteten Toast, also die Energiekosten kann man sich auch sparen. Und man kann auch mal einen Mayo drauf tun. Schmeckt auch sehr gut, kann ich sehr empfehlen.
Ja.
So Vitello, Tonato,
aber ich dachte jetzt eher im süßen Bereich. Na gut. Ja, schön. Toll. Danke fürs Zuhören. Benita, danke fürs Erklären. Tobi, danke fürs Fragen stellen.
Ja, und dir natürlich auch danke für das ganze Zusammenhalten und wie immer mit gesundem Halbwissen zu unterfüttern.
Genau. Gehen wir grobstollig hier raus.
Ja, Dresdner Grobstollen. Also,
bis bald. Brexit on Toast ist eine Produktion von Plattform Holzstraße.